da deine Darstellung oder deine Zusammenstellung der Bedeutung der Tippen auf Gott und Satan, also letzten Endes, kann das hier bei dieser Aussage überhaupt in Frage kommen? Und so weiter und so weiter. Und so habe ich, und da habe ich die Gepflogenheit, nicht auszukneifen, sondern mich zu stellen. Ich kann das gerade ablesen, zum Glück habe ich schriftlich festgehalten, weil es ganz heikle Dinge sind. Ich lese jetzt einmal die heiklen Punkte nur mal vor, damit ihr alle auch mit mir in Verlegenheit kommt. Um dann von da aus nochmal zurückzublenden, kann das bisherige von mir Geschaute und Berichtete festgehalten werden? Oder müssen wir da umlernen? Fragen, die sich ergeben aus den weiteren Einzelheiten des biblischen Berichtes. Nachdem ich die symbolische Bedeutung der Personen auf Blatt 1 und 2 anzumerken wagte. Erstens, oder A, zum Beispiel Haman als Satan, also der König Aspros als Gott, den Höchsten, und Haman als Satan. Das ist unter Groß A. Erstens, da lesen wir, nach diesen Begebenheiten wird Haman erhöht über alle Fürsten des Königreichs. Der König stellt Gott dar. Was sagen wir hierzu? Stimmen würde Satan als Fürst des Kosmos, als Erstlingsfürst des Kosmos. Nur müsste ich noch eine Antwort haben auf die Zwischenbemerkung nach diesen Dingen. Wir werden aber sehen, wir haben, also jetzt muss ich noch sagen, ich habe dann die Person der Esther, also die Hauptperson, wer ist denn das? Bis vor kurzem habe ich hier dann das christusgläubige Israel gesehen. Heute sehe ich immer noch nicht das christusgläubige Israel, das ist vorerst ja auch noch Eiferer für das Gesetz. Und im tausendjährigen Reich geht das Gesetz aus noch von Zion. Also immer noch Medien und Persien. Gesetz. Sobald die Esther erscheint vor dem König, sie hat Gnade gefunden vor dem König. Da ist nur noch von Gnade die Rede. Mehrfach. Auch als sie dann wagt, unter Todesgefahr, nicht? Den innersten Hof des Königs zu gehen, um ihr Leid zu klagen und die Sache dem König zu unterbreiten. Wer in den Hof ungerufen in den Hof des Königs kam, nach dem Gesetz der Mäder, wurde er getötet. Gab gar keinen Pardon, nichts, keine Entschuldigung. Es sei denn, dass der König, der die Person sieht, das goldene Skepter neigt. Und Aspros, der König, neigt das goldene Zepter und Esther fand Gnade vor ihm. Vorläufig und heute sehe ich unter Esther die Gemeinde des Christus. Also, gewaltige, gewaltige Dinge. Esther, die Verborgene, die sich verbirgt, vollkommen verborgen. Wie ist es mit der Gemeinde Jesu? Das ist das Geheimnis Gottes, die Gemeinde Jesu. Verborgen vor Grundlegung der Welt. Von Grundlegung der Welt an verborgen. Bis zur herrlichen Offenbarung, wenn Christus kommt in großer Macht und Herrlichkeit. So. Haman erhöht über alle Fürsten des Königs. Stimmt, Satan. Er ist der Fürst des Kosmos. Und in Bezug auf dieses schrecklichste Zeitalter, das böse Zeitalter, von Noah bis jetzt, vom großen Drangsal, ehrt ja Gott Satan, den Teufel, noch mit seinem eigenen Gottesnamen. Er ist der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Zweiter Punkt. Der König gebietet, dass alle übrigen Fürsten sich vor ihm beugen und vor ihm niederwerfen. Ja, das ist eine Frage, ob das Gott gegenüber Satan, nachdem er ihn erhöht hat, über alles als Ersten, ne? Gott und Fürsten. Die göttliche, einer göttlichen Anordnung, Weisung entsprechen könnte, dass alle anderen Fürsten sich vor ihm unterwerfen und beugen. Ihr seht, die Dinge sind sehr ernst und zu berücksichtigen. Ich habe als erste Antwort zwei Bibelstellen von mir. Wenn wir denken an Matthäus 4 und Lukas 4, was steht da? An beiden Stellen die Versuchungsgeschichte Jesu. Er ist Jesus, der Sohn des Höchsten. Jetzt in tiefster Erniedrigung. Weiß Satan, wer der ist, dieser Jesus? Na ja, bist du Gottes Sohn, nicht? So sagt, dass diese Steine Brot werden. Wagt er dieser Hoheit gegenüber? Was wagt er da? Was zu verlangen? Dass er niederfällt und ihn anbetet. Da steht bei Hermann steht nichts von Anbeten, ein was sich niederwerfen und beugen. Ne? Aber da ist kein großer Unterschied mehr. Ne? Ich habe gestaunt, als ich die beiden Versuchungsberichte nochmal gelesen habe, und da wage ja kaum das laut zu sagen, dass wir da lesen, und der Teufel führte ihn nach Jerusalem auf die Zinne des Tempels. Weiter, und der Teufel führte ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos, des Weltalls und ihre Herrlichkeit und sprach, das alles ist mir übergeben und ich gebe es weiter an wen ich will. Also, Christus ist der Herr der Herr, der König der Könige, der Fürst der Fürsten. Wenn er dem gegenüber das wagt, ne, dann zweifle ich nicht mehr das, was die anderen betrifft, eben wenn er der Gott ist und der Fürst des Kosmos, ne, dass alle anderen Fürsten sich zu fügen haben, was der tut. Und Jesus Christus, Sohn Gottes, wohl in seiner Niedrigkeit, lässt sich vom Teufel führen. Steht so geschrieben. Ja, so steht geschrieben und der Teufel führte ihn. Mal dahin und dann dahin. Und ging der Heilige Gottes mit? Hat er sich vom Teufel führen lassen? Antwort? Ja. Liebe Geschwister, merken wir, das, was Paulus schreibt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat Gott diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist. Und dieser Geist erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Bitte. Also wir können gerade in den Zusammenhängen, wo es uns im Moment da hapert, zu verstehen, ja, könnte das auch noch stimmen, nicht? So etwas, nicht? Merken wir langsam, es stimmt nicht nur, sondern es ist ungeheuer, überragend tief schürfend, unheimlich gewaltig werden die Dinge. Und warum ist es uns gegeben, solche Zusammenhänge überhaupt zu merken, dass sowas gibt, nicht? Solche Fragenkomplexe und solche Probleme. Ne? Warum? Kindlein, weil es die letzte Stunde ist, wo nicht nur der Weizen ausreift, das heißt die Christusgläubigen in Israel, die christusgläubigen Juden, sondern zuvor noch die Gerste, wir. Noch das eine muss erklärend ausgesprochen werden. Wo ist Jesus Christus hier zu finden? Da, wo Gott verborgen ist. Ich und der Vater sind ganz verschieden. Ne? Eins. Ne? Also, der Sohn tut nichts, ihr habt nur vorher den Vater tun sehen. Der Sohn spricht nicht, ihr habt vorher den Vater gehört. Und der Heilige Geist erst recht. Ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist sind hier in einer Person vorhanden. Ja, noch schnell, und ja, was ist denn los mit dem Mardukai? Sehr einfach, liebe Geschwister, ich habe schon ausgeplaudert, nicht, dass Esther die Gemeinde Jesu darstellen könnte. Wer bedient denn die Gemeinde Jesu? Aus welchem Stamm war denn der Mardukai? Wie? Benjamin. Gibt es auch einen Apostel im Neuen Testament, der aus dem Stamm Benjamin ist? Paulus, hat er jetzt was mit der Gemeinde Jesu zu tun? Wacht er genau über alle Einzelheiten? Liebe Geschwister, es wird unheimlich wunderbar. Ne? Ja. Begreift ihr mich jetzt, dass ich nicht kapituliert habe, ne, bei all den Fragen, sondern gesagt habe, Herr, mir mangelt Weisheit, ich bitte jetzt um Weisheit, und die bekomme ich nur aus deinem Wort, durch deinen Geist. Und ihr habt jetzt gemerkt, die Anfänge dazu sind da. Soweit für heute Abend. Wir sind also nicht viel weiter gekommen, aber es ist sehr gut, wenn dann Kassetten gehört werden, da melden sich dann bei anderen solche Fragen. Nicht? Und das ist ausgezeichnet, wenn da schon die Pflugschar schon durch ist und alles saatbereit gemacht hat. Schön. Dann danken wir noch, wie die das Problem jetzt schon genannt ist, nämlich wir lesen da, Mardukai bückt sich nicht vor Haman, trotz dem Befehl des Königs. Antwort: Der Befehl des Königs ist ja Bestandteil des Gesetzes der Meder und Perser. Wie Gott das Gesetz vom Sinai genehmigt hat, aber auf Golgatha abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung die Feindschaft. Und dafür ist nun Paulus, der Apostel aus dem Stamme Benjamin, der Herold Gottes, dass wir uns nicht unter die Befehle des Gesetzes beugen müssen, wofür er, Paulus, unser Vorbild ist. Und Satan hat Interesse am Gesetz. Jetzt passt einmal auf. War die Schlange schon eh und je klüger als alle Tiere des Feldes? Aha. Satan hat Interesse am Gesetz, denn es überliefert jeden Sünder in seine Gewalt ins Totenreich. Und er hat die Gewalt über das Totenreich inne gehabt. Wer Seele sündigt, die muss sterben. Was heißt das praktisch? Die kommt ins Generalgefängnis Satans. Hat Satan also Interesse an diesen Satzungen? Offenbar wusste er schon, dass sich dies Gesetz eben als klüger als alle Tiere des Feldes, dass sich dieses Gesetz eines Tages als Dienst des Todes und der Verdammnis gegen alle ausweiten werde, auswirken werde. Stimmt's? Wer hat daran, dass alle unter Tod und Verdammnis kommen? Der König Asros Ja, nicht. Und die Esther auch nicht. Und der Mordechai auch nicht. Also, soweit, das war noch wichtig, den Hinweis.
Wir den Abend im Namen Jesu beginnen.
Liebe Geschwister, wir sind am Buch Esther und haben in einer besonderen Weise uns hineinführen lassen, dass wir unter den verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten eine, wahrscheinlich die Auslegungsmöglichkeit auf der obersten Stufe, was stellen die vielen Menschentypen im Buche Esther dar, nicht was, sondern wen in der unsichtbaren Welt der Geister und Götter und Engel der Welt Gottes. Zum Glück hat es uns unser Herr vorerst leicht gemacht, anfangsweise in den ersten, sagen wir mal im ersten und Anfang des zweiten Kapitels, leicht gemacht, die vorkommenden Personen zu deuten, und zwar so, dass unser Einer vorerst völlig befriedigt war im Blick auf die gesamte übrigen Zeugnisse des Wortes Gottes. Dann kam die zweite Etappe, die nun folgenden vielen Einzelheiten des Geschehens zwischen den einzelnen Personen, die präsentierten Fragen und Fragenkomplexe, die uns vorerst in berechtigte Verlegenheit geführt haben. Ja, dürfen wir bei dieser ersten Annahme der Deutung bleiben? Und siehe da, bis jetzt, das letzte Mal und wahrscheinlich auch heute Abend, werden wir wieder staunen können, wie wir wieder erleben dürfen, je unmöglicher eine Einzelheit passend zu sein scheint mit den angenommenen Ordnungen, Vergleichen, dass die betreffende Bibelstelle, der betreffende Ausspruch Gottes oder gar einfach ein Wort oder eine Handlung wieder umso tiefer schürfender ist bis in die Tiefen der Gottheit hinab. Und wenn wir wagen, uns in solche Tiefen führen zu lassen, dann deshalb, weil wir wissen, Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass das Unkraut mit dem Weizen geschnitten wird und dann sortiert wird, was das Ende dieses Zeitalters meint. Haben gesehen, keine Angst, ich lege nichts aus, ich lese nur die paar Notizen. Esther die Personen in symbolischer Bedeutung. Ahasverus bedeutend auf Deutsch der Großmächtige oder Allmächtige, stellte Gott den Höchsten dar, in seiner Funktion als Bestätiger eines Gesetzes, das nicht aus seinem Herzen kommt, sondern Anträgen großer Fürsten entspringt. entspricht. Zweitens, seine erste Frau, Vasti, schöne Frau auf Deutsch, stellt nun Israel unter Gesetz dar. Wie eben in Persien, Medien-Persien, das Gesetz der Meder und Perser vorhanden war und alles beherrschte, sogar den König, wenn er eines dieser Gesetzesbestimmungen mit seinem Siegelring bestätigt hatte. Drittens, die Hauptstadt Susan, auf Deutsch Blume, nämlich die Zentrale, die Blume der Blumen ist da gemeint, also Herrlichkeit, eine herrliche Residenz. Susan, Deutsch Susanna, weibliche Form, Susan, männliche Form. Zentrale der Residenzstadt des Königs. Wir denken an Rose unter Dornen oder Lilien unter Dornen im Hohen Lied. Und das Wort Rose oder mit Lilie übersetzt ist wieder Susan. Alle die Fürsten in diesem Reich, einfach auszulegen, da braucht es gar keine, stellen die Fürstentümer und Gewalten dar, die ja in Bezug auf die Naturgesetze und das Gesetz vom Sinai direkt Funktionäre sind. Persien und Medien bedeutet dieses eine Weltreich, das zweite nach Babel, Gesetzgeberschaft oder Gesetzgebermacht eines unwiderruflichen Gesetzes, das auch den König beherrscht, wenn er es genehmigt hat. Der König sich auch darunter zu stellen hat. Alles Volk in Susan, Medien, Persien, stellen die himmlischen Heerscharen dar. Liebe Geschwister, wenn wir hier auslegen und die erste Person, Ahasveros, zu Gott dem Höchsten erheben, dann können wir keine einzige Person da unten in der Auslegung auf irgendeinen Menschen im Sichtbaren auslegen, sondern müssen wir alle Personen, die da erscheinen, in ihre himmlische, überirdische, göttliche Personenschaft, für die sie nur Schatten sind, auf der Erde auslegen. Alles Volk sind die himmlischen Heerscharen, die diesen Fürstentümer und Thronen und Gewalten untergeordnet sind. Das Gastmahl der Vasti für alle Frauen. Das heißt, Israel von Gott bestimmt, ein Segen zu sein. Was bedeuten denn die Weiber? Bitte, Jerusalem, die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, das Weib des Sohnes Gottes. Und alle Hauptstädte aller 70 Nationen sind in der Schrift Weiber. Und die über die einzelnen Hauptstädte gesetzten Engelfürsten sind die Männer dieser Weiber. Was wir jetzt hören, hören wir nicht irgendwo in Kleinkinderschule, sondern das sind nun eben, kann nicht anders als sagen, von den letzten Offenbarungen, die die Gemeinde des Leibes des Christus heute dringend nötig hat. So unsere Gesamtorientierung. Und so ist Israel zum Segen bestimmt, nach göttlichem Gutdünken, für alle Nationen ein Segen zu sein. Und in dieser Hinsicht hat sich diese Vasti tadellos benommen. Während der König, alle Fürsten vom ganzen Reich, mit gewaltigen Festen gefeiert hat und sich gefreut hat und dann noch mit allem Volk in seiner Residenz und dort ein Riesenfest angeordnet hat für alles Volk, für die Kleinsten und die Größten im Volk. Ein wunderbarer König, der Allmächtige, hat Vasti sich nur mit den Frauen beschäftigt. Ausgezeichnet. Übrigens haben wir da im Buch Esther die Frauenfrage glänzend. Großartig dargestellt. Und ja. Nun weiter. Was ist Gastmahl? Israel erfreut alle Nationen. Wir denken an Salomo. Da kamen alle Könige. Ne? Denken wir an die Königin Kandaze von Äthiopien. Ja. Da gab es Gastmahle noch und noch. Dann erscheinen die sieben Kämmerer. Das sind Engelfürsten über die Nationen. Denn die Nationen sind die Weiber. Ich erinnere an das Wort im unverständliche Wort im Buch der Offenbarung. Da ist eine Heilskörperschaft vorgeführt, von der wird gesagt, sie sind gereinigt, geheiligt, sie sind Jungfrauen, denn sie haben sich mit Weibern nicht vermischt. Zu der Zeit, wo dieses Wort läuft, ist ja die Mutter der Huren, die kommende Großstadt, Weltmetropole Babel, die Mutter der Huren der ganzen Erde. Und die Großstädte aller Nationen sind die Töchter dieser Hure, ihrerseits Huren, dass sie in jeder Hinsicht göttliche Ordnungen missachten. Kämmer, die Engelfürsten über die Nationen, männlich. Was ist Widerspenstigkeit gegen den Befehl des Königs? Ist ganz einfach hier. Israels Widerspenstigkeit gegen Gott. Es war Gottes Anliegen und Wunsch, das Volk Israel so zu betreuen, zu segnen, zu überschütten mit seiner Güte, um Israel vor aller Welt Augen, vor allen Nationen als Musternation präsentieren zu können. Genau. Und was macht die Vashti? Israel macht das Gegenteil. Alles andere als das. Dann erscheinen die sieben Weisen, die sich auf Zeiten verstehen. Wunderbar. Das sind Erzengel, die direkt am Throne Gottes aufgestellt sind, ihren Standpunkt haben, wie zum Beispiel Gabriel. Und diese Weisen werden als Zeitverständige erklärt. Und zwar Gesetz- und Rechtskundige. Das sind die Weisen unter den Medern und Persern. Ne? Gesetz- und Rechtskundige. Wir haben jetzt Einblick in genaue Vorgänge in der unsichtbaren Welt, wie das Gesetz vom Sinai auf der Erde im Sichtbaren entstanden ist. Ist das eine wertvolle Sache? Es ist nicht nur gut, dass wir die Methoden Satans kennen, empfiehlt uns das Paulus. Ja, denn seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Seid meine Nachahmer. Nicht nur gut, dass wir hier die Methode des Feindes kennen, die Methoden, sondern auch die Methoden und Ordnungen dieser Gesetzgeber in der unsichtbaren Welt. Der unsichtbaren Meder und Perser da oben. So wie die Reiche Babel, Persien, Griechenland, Rom, England, USA auf der Erde horizontal nebeneinander sind, zeitlich nacheinander, als menschlicher Organismus von Haupt bis zu den Zehen im Westen, so sind diese Weltreiche, Babel ist das oberste, Haupt von Gold, Allerheiligste am Thron Gottes. So ist. Nieder der Erde näher, ein zweites, da sind die Meder und Perser. Und dorther kommt das Gesetz aus dem Heiligtum, nicht aus dem Allerheiligsten. Und dann kommt der Vorhof, da sind die Gestirne da, beherrscht von Sonne, Mond und Sternen. Und dann kommt das Lager Israels, das ist das Heerlager zwischen der Mondbahn und unserer Erdoberfläche. Und dann kommt außerhalb des Lagers, das ist unsere arme Erde, außerhalb des Lagers. Ist Christus außerhalb des Lagers umgebracht worden? Antwort: Stimmt's auf unserer Erde? Ja. Tiefpunkt, Zentrale des ganzen Sündenwustes der ganzen Schöpfung, unsere Erde. Also, weiter. Wir wollen ja ganz kurz repetieren. Ich habe mein Gesetz schon übertreten. Ich habe gesagt, ich gebe keine Auslegung, ich lese nur die Verse. Entschuldigt. Also Gesetz und Rechtskundige sind das hier. Der König stellt die Frage: Meine Herren, was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vashti zu tun, nachdem sie meinen Befehl missachtet hat? Die sieben Weisen geben eine Antwort. Nicht nur hat die Königin gegenüber dem König sich vergangen, sondern vor aller Welt, vor der ganzen Menschheit ein so maximal schlechtes Beispiel gegeben, dass von da an alle Fürstinnen, ihre Fürsten, ihre Männer, ihre Könige verachten werden und es in ähnlicher Weise sich leisten werden wie Vashti. Also, hier gibt es nur eine Lösung. Vashti ist als Königin abzusetzen. Und es wird genug Verachtung und Zorn geben in deinem Reich. Wenn es den König gut dünkt, sagen sie nun, und zwar nach dem unwiderruflichen Gesetz der Meder und Perser, gut dünkt, auf welcher Ebene rangiert das Gesetz? Nur auf der Ebene des guten Willens Gottes. Ja, nicht wohlgefällig und noch weniger vollkommen. Von den sieben ist einer abgeordnet, von diesen sieben Weisen, der fähigste Sprecher von ihnen, der ihren Ratschluss dem König überbringt zur Genehmigung. Dann kommt Kapitel 2, ein wunderbares Wort. Es lohnt sich noch schnell zu lesen. Oh nein, nur hier. Der König gedenkt der Vashti und alles, was sie getan und was mit ihr nun geschehen ist. Jetzt blicken wir ins Herz des Königs. Dieser Bannspruch gegenüber der Vashti kommt nicht aus dem Herzen Gottes, sondern es sind wieder Anträge der sieben Geister, die vor dem Thron Gottes sind. Das sind die sieben Weisen. Und das Herz des Königs hängt immer noch an der Vashti. Ist das nicht wunderbar? Kann Gott, der Vater und Christus, Israel vergessen? Im Gegenteil. Jetzt melden sich die Knappen des Königs, das sind die, die ihn ständig umgeben und bedienen in allen Einzelheiten. Sein Gewand, seine Thronutensilien, und wenn die Königin erscheint, muss alles bis in die kleinsten Dinge klappen. Diese Knappen also, die machen dem König den Vorschlag, ja. Die merken, oh wie schade, jetzt ist keine Königin mehr da, merken wir. Die mit diesen äußeren Dingen von König und Königin besorgt waren, keine Königin mehr da. Das war ja unsere schönste Aufgabe, die Königin zu schmücken, zu bedienen. So. Ist nicht mehr da. Jetzt machen die Knappen dem König den Vorschlag, ja. Oh König, ja, du solltest wieder eine Königin haben. Machen im gleichen prompten Vorschlag, in deinem Riesenreich sind genügend Jungfrauen, praktisch schöne Mädchen, lass die herbeikommen und so weiter. Ja, das sind Engel, die dem Herrn, unserem Gott, persönlich dienen. Und Israel. Mordecai. Aus dem Stamm Benjamin. Kennen wir jemanden, der auch aus dem Stamm Benjamin ist? Der mit Esther viel zu tun hat. Er heißt Saul von Tarsus vorerst. Nachher heißt er das auserwählte Rüstzeug für euch, die Nationen. Also, dann haben wir gesehen, Mordecai aus Benjamin gleich Paulus. Mordecai heißt ein Myrrhebereiter. Dann erscheint die Hadassah, das heißt Myrte, das ist der Brautkranz in Israel, Myrten. Esther erscheint, das heißt die Verborgene. Esther stellt, ich will mal so sagen, weniger, wie ich zuerst meinte, den gläubigen Teil aus Israel dar. Sondern viel treffender genau die Gemeinde Jesu Christi, die da ist, sein Leib. Von der Paulus ausgerechnet schreibt, ich, Paulus, also heißt es Mordecai, habe euch einem, als reine Jungfrau, einem Mann verloren, führe ich zu. Und die Gemeinde Jesu Christi, genau, ein Geheimnis, verborgen vor Engeln und Menschen, was das Verständnis betrifft. Wir haben da die wunderbaren Stellen gelesen im Alten Testament, wo wir nur staunen können, wie die Dinge da schon erklärt sind, die uns so schwer fallen, sonst unmöglich wären zu verstehen und die Beweise führen zu können, wie Gott schon im Gesetz den Namen Esther noch einmal Esther, nämlich im Gesetz noch einmal erscheinen lässt und dort direkt klar ist, es handelt sich um ein Geheimnis Gottes, eine verborgene Heilskörperschaft, die durch einen Benjaminiten, dem Herrn, zugeführt wird. Mordecai, Paulus, Hadassa, die Myrte, Esther, die Verborgene, stellt die Gemeinde Jesu dar. Das Geheimnis vor Grundlegung der Welt schon. Als Geheimnis von Gott gestellt. Esther, die Fragen, die sich ergeben im Einzelnen, haben wir gesehen. Aha, ich habe vergessen, die letzte Person, wer ist Haman? Letzten Endes Satan. Dazu gilt, dass von Haman geschrieben steht, der König Ahasveros erhöhte den Haman über alle Fürsten des Königs. Stimmt das auf Satan? Er allein wird als Gott und Fürst des gegenwärtigen Zeitalters geehrt und er ist der Erstlingsfürst der ganzen Schöpfung. Der Erstling der Wege Gottes. Satan als Fürst des Kosmos. Zweitens, der König gebietet, dass alle übrigen Fürsten sich vor ihm beugen und niederwerfen sollen. Schwieriges Problem. Wir haben das letzte Mal schon die Frage behandelt, ist gut. Antwort. Wir denken an die Versuchungsgeschichte den Versuchungsbericht in Matthäus 4 und Lukas 4. Was wagt da Satan dem Heiligen Gottes gegenüber, dem Herrn Jesus gegenüber, ihm zuzumuten? Wenn du dich niederwirfst vor mir und mich anbetest, dann sind alle Reiche dieser Schöpfung, des Kosmos und ihre Herrlichkeit, die mir übergeben sind, sagt Satan zum Herrn Jesus, und ich verleihe sie an wen ich will. Du brauchst nur niederzuwerfen und mich anzubeten, und das alles ist dein. Da war natürlich eine große Lüge wieder drin, aber die Sache stimmt. Wenn er also wagt, den Sohn des Höchsten noch, dass der sich vor ihm beugt und ihn anbetet gar, nicht? Dann dürfte das stimmen, wie viel mehr alle weniger großen Fürsten, nicht? Die nun dem Obersten unterstellt sind, haben sich vor ihm zu beugen, ihn anzuerkennen als das, wozu Gott der Höchste ihn gemacht hat. Es heißt dort nicht, anzubeten, sondern nur zu beugen und niederzuwerfen, Ehre zu erweisen. Das war der zweite Punkt. Und eigenartig, zweimal lesen wir bei der Versuchungsgeschichte, Jesus folgt dem Versucher und lässt sich vom Teufel führen. Ja, so etwas, so steht geschrieben. Da stehen also Dinge in unserer Bibel, Sonntagsschulgeschichten, Versuchung Jesu vom Teufel, ne? Was da drin steckt an gewaltigen Gottesoffenbarungen, Einblicke in die Vorgänge der unsichtbaren Welt. Haman wird bezeichnet, Haman der Agagiter. Agag war König der Amalekiter. Amalek war ein Sohn Esaus. Wir wissen ja, wen Esau Edom darstellt. Von Saul verschont, natürlich, Saul verschont den König, den Agagiter König, den er hätte töten sollen, wird aber von Samuel in Stücke zerhauen. Dabei eine feine Bemerkung für die Treue unseres Gottes, auch diesen Geschöpfen gegenüber, die einem unbarmherzigen Gericht verfallen sind. Im Moment, wo Samuel mit dem Schwert auf ihn zukommt, um ihn zu töten, spricht der Agagiterkönig: Die ganze Todesfurcht ist mir weggenommen. Wer allein vermag so etwas zu tun? Nur der Herr, von dem wir Kenntnis nehmen durften, der Segen des Umkommenden kam über mich. Das ist Jesus, Gott als Schöpfer, der überall dort begnadet und wohltut, wo nach außen unbarmherziges Gericht vollzogen wird.
Bitte Kassette wenden.
Auch die 15.000, die da beim Vulkanunglück umgekommen sind, dürfen wir stille sein und dem Herrn danken, was er da an allen diesen Seelen getan hat. Ein kleiner Zwischenfall, den ich kürzlich erlebte auf der Dolder Kunsteisbahn. Ja, sowas gehört das in dieses Thema. Ich fahre so für mich. Vor mir fährt auch ein älterer Mann, vielleicht nicht ganz so alt wie ich, kräftiger Mann. Plötzlich sehe ich, wie der fährt so, und auf einmal, ohne einen Arm auszustrecken oder so, fällt der gerade so. Einfach gerade so. Ich kann mir nicht anders vorstellen, als der wurde im Moment verlor er Orientierung und ließ sich einfach ganz steif fallen und hat auf der Seite den Kopf so stark angeschlagen und eigenartig. Er blieb liegen als tot. Er regte kein Glied und gar nichts, aber so ein strömtes Blut da aufs Eis. Sofort kam die Hilfe, haben sie auch die Bar an der Bar genommen und erste Hilfe gebracht. Und dann am anderen Tag habe ich gefragt, wisst ihr Bescheid? Ja, Wir konnten ihn ins Krankenhaus noch überführen und leider wissen wir nichts Neues. Also er ist nicht gestorben, aber warum erzähle ich das schnell? Der wusste von allem nichts. Erst im Krankenhaus oder als er ins Krankenauto geladen wurde. Nur als Beispiel, so gnädig macht es unser Gott. In jedem Fall auf jedes einzelne Geschöpf in seiner besonderen Weise, gerade dann, wenn die Situation von außen schrecklich sich darstellt. Also Agag, eigenartig, Haman verlangt vom König, oder unterbreitet dem König den ungeheuren Antrag, die Juden in deinem ganzen Reich sind ein Fremdkörper, ich schlage vor, dass die alle umgebracht werden. Er kann das dem König so unterbreiten, dass der einverstanden ist und der König gibt dem Haman sogar den Siegelring, dass er jetzt schreiben kann, was er will, wann und wie er die Juden da umbringen will und ist also einverstanden. Schwierige Situation für uns, aber nicht. Der König nimmt den Antrag Hamans an, alle Juden zu töten. Dass Satan solchen Antrag vor Gott stellt, ist keine Frage. Aber dass Gott das vorerst genehmigt, das ist eine Frage. Antwort. Weiterlesen wir, oder habe ich schon gesagt, dass der König so weit ging, dem Satan seinen Siegelring zurückzugeben. Also was der schrieb und mit dem Siegel des Königs versiegelt hat, das war schon wieder ein unwiderrufliches Gesetz der Meder und Perser. Dass Satan von Gott Siegelgewalt bekam, geht aus Ezekiel 28, Vers 12 hervor. Da steht in Esther 3, Vers 10, Esther 3, Vers 10, da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn zu dem Agagiter, dem Widersacher der Juden. Was haben wir dazu zu sagen? Hesekiel 28, 12, bekannte Stelle, König von Tyrus, irdischer Schattenriss, irdisches Modell für Satan, wie Satan geschaffen wurde, als Erstlingsfürst, als Erstling der Wege Gottes und ihn über alles gestellt hat. Und das erste Wort heißt, der du, Elberfelder übersetzt, der du das Bild der Vollendung warst. Das ist auch schon etwas, gell? Auf Satan, als er geschaffen wurde. Aber da steht, der du die Vollendung versiegelt hast. Aha. Hat Gott dem Satan, als er noch herrlich war, Siegelgewalt gegeben. Ja? Seinen Siegelring übergeben. Und was durfte er versiegeln? Ja. Den Vollendungsplan Gottes. Ne? Von dem er natürlich keine Ahnung hatte. Ne? Ja, und was geschah denn, als Jesus im Grabe lag, im Felsengrab? Wer hat denn dort den Antrag gegeben, dass die Pharisäer und die Feinde Jesu dem Pilatus den Antrag stellten, lass das Grab versiegeln, dass da ja nichts passieren kann? Wer hat dann den Antrag an die Feinde Israels gegeben? Natürlich Satan. Es ist vollbracht, das heißt, die Erlösungstat ist vollbracht. Und Satan ließ nun dieses Grab, nachdem die Erlösung vollbracht war, vollkommen gemacht war, versiegeln. Wenn er gewusst hätte, was er da tut, da hat er die Vollendung der Erlösung, die Grundlage zur Vollendung versiegelt. Versiegeln lassen. Und zwar, dass Gott auch das genehmigt hat, was seinem Antrag entspricht, alle Juden auszurotten, scheint der Fall zu sein. Sonst wäre es nicht möglich, dass die Juden während Jahrtausenden verfolgt, getötet und geplündert werden konnten. Also alle Nationen konnten sozusagen mit den in ihren Grenzen wohnenden Juden machen, was sie wollten. Ist so etwas denkbar ohne Genehmigung Gottes? Nein. Bildet ja ein Bestandteil seines Ratschlusses. Aber er hat kein Wohlgefallen daran, nur für gut gefunden, um der Herrlichkeit der Rettung aller Willen. Nach Genehmigung dieses Antrages, jetzt kommt etwas Eigenartiges, saßen und tranken der König und Haman. Das ist so etwas undenkbar. Ja, bei uns. Das dürfte für uns heißen, dass Gott bei aller Genehmigung des Bösen getrost und ruhig bleibt. Er in seiner Liebe weder Böses zurechnet, noch irgendeinem Geschöpf Übertretungen zurechnet. An Jesaja 18, Vers 4 und Offenbarung 15, 8. Offenbarung 15, 8. Während die sieben Zornschalen fallen, zieht sich Gott zurück ins Allerheiligste und ist, solange die Zornschalen fallen, diese furchtbarsten Gerichte durchgeführt werden, für niemand zu sprechen. Nur die Herrlichkeit erfüllt den Tempel, voller Rauch, das heißt, während die Zornschalen fallen, gedenkt er aller Gebete aller Heiligen zu allen Zeiten. Um in dieser letzten großen Drangsal das Maximum von Barmherzigkeit herauszubringen, indem die große unzählbare Schar den weißen Kleidern, Palmen, dem Lamme folgen, wohin es geht. Woher kommen die? Die kommen aus der großen Drangsal. So. Also aus der unheimlichsten, schwersten Gerichtsphase, wo die Menschen, die da hineingeführt werden, Gotteslästerer sind und schreckliche Leute. Ja. Aus dieser Zeit bringt die Weisheit der Barmherzigkeit Gottes das Maximum an einer Zahl von Geretteten hervor. Weil Gott da aller Gebete gedenkt, denn für alle, die da in die große Drangsal kommen, wo die Zornschalen noch fallen, wurde für die alle einmal gebetet. Antwort?
Ja.
Wieso? Hab gefragt, für alle einmal gebetet? Nein. Hoffentlich täglich ist unser erstes Anliegen, vor allen Dingen was zu tun? Fürbitte, Flehen, Gebet und Danksagung für alle Menschen, auch für die, die in die große Drangsal kommen. Von Gott aus für die zuerst. Das ist nach dem Herzen Gottes. Und Jesaja 18 schlagen wir auf, das ist zu wunderbar.
Dann könnte man doch hoffen, dass die Gerichte doch auch noch mit Barmherzigkeit durchdrungen
werden. Hans, diese Hoffnung lässt nicht zustande werden. Ja, die übertrifft sich noch nach unseren Vorstellungen. Jesaja 18, in den ersten Versen wird Israel kurz geschildert, wie es herumgeschleppt wird und verfolgt und geplagt und geknechtet und verschuppt. Und dann die großen Gerichte kommen. Und jetzt Vers 4. Jesaja 18. Denn also hat Jehova zu mir gesprochen, Jesaja. Ich will still sein und will zuschauen in meiner Wohnstätte. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein. Auch. Während was passiert in seiner Schöpfung? Ah, jetzt haben wir es. Sogar wenn die Zornschalen fallen, ist der Herr wo zu suchen, zu finden? Im innersten Raum des Verborgenen, Allerheiligsten. Und weint sich aus, wie Josef sich zurückgezogen hat. Ein innerstes Gemach, um sich auszuweinen, bevor er sich seinen bösen Brüdern in seiner Liebe zu erkennen gab. Und dann Benjamin eine Hauptrolle spielt. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein, jetzt wie Taugewölk in der Ernteglut. Was bedeutet die Ernte? Das ist das Ende dieses Zeitalters. Und die Glut der Ernte, das sind diese Feuerglutgerichte Gottes, die jetzt dann kommen. Also wo ist da Gott? Im Allerheiligsten, im innersten Gemach. Und gedenk aller dem Gericht Verfallenen. Wie Ahasverus, der ja was die gedacht hat, dem Gericht verfallen. Wunderbar. Und was das heißt? Wie Taugewölk in der Ernte Glut, ich darf gleich sagen, dieses Taugewölk, während unten und in der Schöpfung diese unbarmherzigen Gerichte durchgeführt werden, dieses Taugewölk sind wir. Da sind wir vor dem Richterstuhl Christi schon vorbei und die Herrlichkeit des Leibes des Christus steht da oben als Taugewölk bereit, um herniederzutauen, um alle dem Gericht Verfallenen was zu vermitteln. Und der Tau des Himmels fiel auf Nebukadnezar, als er 7 Zeiten dem Gericht verfallen war. So lange, bis er erkannte, dass der Höchste im Himmel herrscht. Und er dann diesem Höchsten die Ehre gab, so die Ehre gab, dass der Höchste ihn wieder einsetzte, nicht nur in seine frühere Herrlichkeit, sondern in eine noch größere Herrlichkeit, als er am Anfang hatte. Liebe Geschwister, das ist unser Gott. Ganz anders. Mardukai als Paulus und Esther als Gemeinde Christi. Mardukai bückt sich nicht vor Haman, trotz dem Befehl des Königs. Aha. Das würde heißen, dass der Apostel Paulus sich nicht vor Befehlen Gottes des Höchsten bückt. Warum darf ich lächeln bei der Schwierigkeit? Um was handelt es sich denn für Befehle des Königs Ahasverus, den wir heute Abend am Anfang wie vorgestellt haben? Er stellt wohl Gott den Höchsten dar, aber in welcher Funktion? Gott der Höchste in der Funktion, unbarmherzige Gesetzesanträge zu prüfen und zu genehmigen und zu einem unwiderruflichen Gesetz der Meder und Perser, also zu einem Gesetz von Geschöpfen herkommend, bestätigend. Hat sich Paulus in seiner Stellung vor Gott unter die Vorschriften dieses Gesetzes vom Sinai gebeugt, beugt er sich ständig unter jeden Ausspruch, unter jede Satzung. Und was empfiehlt er denn uns? Die Gesetze vom Sinai, das sind die Gesetze der Meder und Perser, die sind für uns seit Golgatha, wie viel? Null. Ich bin durch Golgatha dem Kosmos gekreuzigt und der Kosmos, das Weltall dieser Schöpfung, ist für mich gekreuzigt. Ich existiere nicht mehr für diese Schöpfung und die Schöpfung existiert nicht mehr für mich. Samt allen Naturgesetzen in dieser Schöpfung, wunderbar, herrlich gut,
samt dem wunderbaren Gesetz oder schrecklichen Gesetz vom Sinai. Und nichts mehr. Ja, nicht denkt, die geringste Verbeugung zu machen, noch vor einer Satzung dieses Gesetzes. Wenn jetzt jemand denkt, womit ich schon nicht nur einmal angesprochen wurde nach solchen oder ähnlichen Ausführungen, ja, Bruder Muhl, aber die 10 Gebote, die bleiben doch für uns. Da Bruder Ungar, der feine, prächtige Judenchrist von damals, als er noch Karl dem Großen Bibelstunden hielt bei mir, bei uns, wer hat ihn gekannt noch? Nein. Ja. Einmal von mir eine Antwort hörte, sich sofort meldete und sagte, Bruder Muhl, diese Antwort wäre eines Juden würdig. So, diese Antwort wäre eines Juden würdig. Also, Paulus, Gesetz vom Sinai, entweder Verheißung, bedingungsloses Geschenk Gottes an Abraham. Wenn aber das Gesetz aus Werken gilt, dann ist die Verheißung zunichte gemacht. Das Gesetz kam zwischen hinein, zwischen die dem Gott, von Gott dem Abraham geschenkte Verheißung ohne Bedingung und der Erfüllung dieser Verheißung ohne jede Bedingung als Geschenk. So. Das Gesetz kam zwischen hinein und ist doch von Golgatha wieder weggetan worden. Also, klar, Paulus, das ist der Schrecken für die 12 Apostel in Jerusalem, das Gesetz nichts mehr wert. Und wir haben ja gelernt, der Mann Israels, Jesus Christus, ist durch das Gesetz gestorben und dann ist das Weib frei vom Gesetz, wenn der Mann gestorben ist und kann eines anderen Mannes werden und ist in Ordnung. Und dieser andere Mann wird dann beschrieben in Römer 7, in den ersten Versen, das ist der, der aus Toten auferweckt worden ist. Wer ist denn der? Das ist auch wieder Jesus Christus, aber ist er noch unter Gesetz auferweckt und in die Herrlichkeit Gottes versetzt worden. Jetzt ist er der Freie, von Gott als Mensch erhöhte, dem Gott alle Gewalt in den Himmel und auf der Erde übergeben hat. Und dieses Volk Israel zu Pfingsten hätte jubilieren können, jetzt endlich mal Halleluja, frei von diesem Gesetz. Und der Christus Gottes ist unser Mann. Ja, bitte.
Ich wollte nicht unterbrechen, aber noch zufügen. Römer 3, Vers 31, sagt ja. Paulus, hätten wir denn das Gesetz aus durch den Glauben, das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz.
Ja.
Das heißt also, das Gesetz wird nicht aufgehoben, sondern unsere Stellung zum Gesetz ändert sich, indem wir nicht mehr
zu bestätigen, ja. Jawohl. Aber, ist gut, dass du das noch sagst. Ich sehe das etwas noch schärfer. Und zwar zweischneidig schärfer. Denn, wie hat Gott in Christo dieses Gesetz bestätigt und erfüllt? Ich darf nur, die Ausführungen haben wir ja in Kassetten. Zusammenfassend sagen, auf seine göttliche Weise so wunderbar bestätigt und erfüllt, dass gleichzeitig das endgültige Ende jeder Rechtsanspruch des Gesetzes gekommen ist. So wunderbar. Noch zwei Sätze dazu. Wenn ich eine Forderung bezahle, habe ich sie dann anerkannt, bestätigt? Blöde Frage. Jawohl. Hat Gott in Christo alle Forderungen des Gesetzes bezahlt auf Golgatha? Antwort, ja. Wer will noch eine, weiter, noch die Forderung noch mal stellen? Ja, nur ein Widergöttlicher. Ja. Nur ein Ungerechter. Also, so hat Gott das Gesetz bestätigt, indem er die Forderungen alle Forderungen des Gesetzes bezahlt hat. Hat er sie hundertprozentig bestätigt. Hat er dann auch die Forderungen des Gesetzes erfüllt, wenn er alle Forderungen bezahlt hat? Jawohl. Wenn er alle Flüche des Gesetzes an dem zur Sünde, der zur Welt Sünde gemachten Sohn auf Golgatha, alle Flüche des Gesetzes an ihm sich hat auswirken, austoben lassen, hat er das Gesetz dann auch bestätigt, ja, an sich selbst. Nicht nur bestätigt und erfüllt, sondern Gott war in Christo, und ich darf direkt sagen, hat sich mit diesem unheimlichen Gesetz nach dem Herzen Gottes direkt identifiziert. Direkt identifiziert. Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz musste er sterben. War das ein Prophet? Aber voll Gift und Galle gegen Jesus. Aber recht hat er gesagt. Ja. Ihr wisst nichts und versteht nichts. Das Beste ist, dass ein Mensch sterbe für das Volk, anstatt dass das Volk, dass ein Mensch sterbe, anstatt dass die ganze Welt umkomme. Es ist besser, dass einer sterbe für alle. Das waren Propheten. Also, nicht nur so, dass das Gesetz jetzt noch irgendeine Rechtsgrundlage von Gott hätte. Gar nichts mehr. Vollständig. Er hat ja das Gesetz der Gebote in Satzung, was hat er gemacht? Epheser 2. Abgebrochen. Und wenn ich das, was ich eben abgebrochen habe, wieder aufbaue, nur ein Stück weit Grundlage, ne, dann stelle ich mich selber als Übertreter dar. Bitte, sind das zweischneidige Aussprüche Gottes oder nicht? Bitte. Ist gut, dass du das gesagt hast. Also bitte, wer war dabei, als wir den Paulus und die Gesellschaft auf dem untergehenden Schiff begleiteten, war das nicht hier? Apostelgeschichte, doch, eben, ja. Ah, ja. Bitte, das ganze Tackelwerk des Gesetzes, nicht? So und so, was schöne Fähnchen sind und Segel und weiß was alles, nicht? Naja, aber die gehen nach dem Wind jeder Lehre, muss man sich da richten. Alles abgetackelt, alles Schiffsgerät ins Meer geworfen, dann noch den Weizen ins Meer, also alles weg, nicht? Das Schiff geht in Trümmern. Schiff stellt das Gesetz dar, vollständige Trümmer, aus, nicht? Paulus hat das auch geweissagt. Dankeschön, aber jetzt gucke ich schnell auf die Uhr. Macht gar nichts. Ich habe ja. Ja. Der Befehl des Königs ist ja, also, dass sich alle bücken, beugen vor Haman, ein Bestandteil des Gesetzes der Person Meder. Wie Gott das Gesetz vom Sinai genehmigt, aber auf Golgatha abgebrochen hat, als feindliche Zwischenwand. Ja. Dieses Gesetz, Zwischenwand, Doppelpunkt, die Feindschaft, hat Gott weggetan, abgebrochen. Existiert nicht mehr. Und dafür ist Paulus der Herold Gottes, dass wir uns nicht unter die Befehle des Gesetzes beugen müssen, wofür er, Paulus, unser Vorbild ist. Und jetzt, Satan hat Interesse am Gesetz, denn es überliefert jeden Sünder in seine Gewalt im Totenreich. Wer Seele sündigt, sagt das Gesetz, die muss sterben. Wohin kommt also die Seele dann nach dem Gesetz? Die Gewalt Satans. Nicht nur das, offenbar wusste er auch, dass sich dieses Gesetz als Dienst des Todes und der Verdammnis gegen alle ausweiten werde. Steht so geschrieben. Dieses Gesetz nach Meinung der heiligen Engel zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Hat Satan daran auch Interesse? Ja, bitte. Ja, was lesen wir denn auf den ersten Blättern der Bibel? Denn die Schlange war klüger als alle Tiere des Feldes. Er wird auch als Adler bezeichnet. Und dann heißt es, und sein Auge blickt in die Ferne. Schärfstes Augenlicht. Und sieht schon in der Ferne die kommenden Dinge und manipuliert dann mit seinen satanischen Methoden, um sich immer noch mehr zu befestigen und alle auf seine Seite zu gewinnen. Und auf dieser Weise kommen sie automatisch unter seine Herrschaft. Liebe Geschwister, zum Glück habe ich da mal
mir die Mühe genommen, und die Dinge schriftlich festzuhalten. Sind ja wohl auch auf der Kassette, aber ich habe sie eher immer in der Hand. Feine kleine Sache, Kapitel 3, Vers 11. Der König will nichts von einer Silbergabe von Seiten Hammanns. Hammann sagt, für die ganze Mühewaltung, den Aufwand, das dem König nun dann aufliegt, bei dieser Verfügung und der Durchführung, alle Juden umzubringen, dafür stehe ich mit meinen Finanzen gut. Ich liefere im Schatzhaus des Königs so und so viel Silber. So. Und zwar gewaltig. Und da sagt der König Asdros, lass mich in Ruhe mit deinem Mammon. Kennen wir ein Gleichnis Jesus von einem Haushalter der Ungerechtigkeit? Vom Mammon der Ungerechtigkeit mit diesem Haushalt, dort wieder Satan. Also stimmt vollständig überein, unser Gott lässt sich mit Silber nicht irgendwie bezahlen, wenn er schon etwas genehmigt hat und was ihm schwerfällt und ihn belastet. Nicht? Und deshalb wollte der Hermann dem König mit Silber unter die Arme greifen. Denn Satan ist ja der Haushalter der Ungerechtigkeit, dessen widergöttliche Macht im Mammon der Ungerechtigkeit besteht. Wir wollen beachten, Kapitel 3, Vers 12 bis 13, sehr wichtig. Also ich habe gar nicht recht auf die Uhr geguckt. Ja, höchste Zeit. Zwischen dem versiegelten Befehl, der sofort mit Raschen, mit Sendboten ins ganze Königreich getragen wurde, und dem Tage, da alle Juden spätestens ermordet und geplündert werden sollen, genau ein Jahr, genau 12 Monate. Und zwar, Ausgangspunkt ist ein 13. im ersten Monat, und der Mordtag ist der 13. des 12. Monats. Also wer mit 13 nicht gut fährt, hat wieder einen biblischen Beweis, nicht, dass er in guter Gesellschaft ist. Ein Jahr lang. Die Frage bewegte mich, euch auch. Wurde während diesem Jahr keinem einzigen Juden ein Herrchen gekrönt in diesem Reich? Wenn beschlossen war, an einem Tage so und so, werden sowieso alle umgebracht und geplündert. Könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist im ganzen Reich? Voran Hammann, wie weit hat der schon gebracht? Der hat für den Mardukai schon einen Galgen aufgerichtet. Aber nicht erst ein Jahr später, nicht? Hätte er eigentlich erst dort tun dürfen. Ne? Schon gerade einen Tag, zwei, drei nachher. Ne? Aha. Stimmt das also mit der Genehmigung Gottes an Satan, wenn der will ja alle Juden auszurotten, nicht? Dass in der langen Zeit, nicht? Ja? Die Juden immer wieder vor der Zeit, nicht? Geplagt, geplündert, getötet werden. Aber so sind die großen Zusammenhänge im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte unseres Gottes. Mardukai hört von dem allem, kleidet sich in Sack und Asche. Und jetzt? Paulus beugt sich unter die Gerichtswege Gottes mit Israel, weiß aber um die Rettung der Juden. Endgültig. Wo haben wir das hier drin? Kapitel 4, Vers 1, das erste, wie Mardukai sich beugt. Und Kapitel 4, Vers 14, lesen wir noch. Sind wir da wieder? 4. Vers 14.
Da sagt Mardokai, lässt er Esther ausrichten, denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Orte her erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Da ließ Esther dem Mordecai antworten, damit wollen wir schließen für heute Abend. Gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Susan befinden, fastet meinethalben, esset nicht und trinket nicht, 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich werde mit meinen Mägden ebenso fasten. Und alsdann will ich zu dem König hineingehen, was nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Ist das eine Haltung von einer Königin? Aha. Was ist, wenn sie jetzt als Königin in den innersten Hof des königlichen Palastes geht, ungerufen? Was ist dann das? Was macht sie dann? Etwas wider das Gesetz? Und riskiert, umzukommen. Wunderbar. Aber was geschieht? Wir haben gesehen, damit schließe ich, alles im Buche Esther, wo der Name Gott überhaupt nicht vorkommt. Ja. Weder Herr noch Gott noch irgendein anderer. Da ist auch Gott verborgen, wie Esther die Gemeinde Christi darstellen, verborgen ist. Heute, die 2000 Jahre, hat Gott sich vollständig verborgen vor seine Geschöpfen und wir sind auch verborgen. So. Und? Beachtet das Gesetz nicht? Begibt sich in den inneren Hof, komme ich um, so komme ich um, was geschieht? Und sie fahren Gnade vor dem König, er neigte sein Zepter und sie berührte es mit seiner Hand. Wunderbar. Es lohnt sich noch, die ersten Verse von Kapitel 5 zu lesen, das geht nicht anders, nämlich: Und es geschah am dritten Tage, wieder einmal dritter Tag, Ruhe. Die sich auf die Zeiten verstanden. Und es geschah am dritten Tage, wo sind wir da? Da kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof des Hauses des Königs, dem Hause des Königs gegenüber. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Hause, dem Eingang des Hauses gegenüber. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, erlangte sie Gnade in seinen Augen, und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Und Esther nahte herzu und rührte die Spitze des Zepters an, und der König sprach zu ihr: Was ist dir, Königin Esther, und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreichs, und sie soll dir gegeben werden. Keine Auslegung, nur noch lesen. Und Esther sprach: Wenn es den König gut dünkt, so möge der König und Haman heute zu dem Mahle kommen, das ich ihm bereitet habe. Da sprach der König: Bringet eilends Haman her, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Aha. Immer Gesetz der Meder und Perser, unbarmherzig. Nur wenn Esther erscheint, herrscht was? Gnade, 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 Gnade. Nur. Und das Gesetz der Meder und Perser wird gar nicht mehr beachtet. Ist in Ordnung? Halleluja, Amen. Aha, ja, Bruder Muhl, hast etwas vergessen? Habe gesagt, ja, Bruder Muhl, aber die 10 Gebote bleiben doch. Ja, Bruder Muhl, die Antwort ist eines Juden würdig, nämlich Gegenfrage, denn ein Jude hat die Bepflogenheit, einer Frage mit einer Gegenfrage zu antworten, etwa. Also, Bruder Muhl, aber die 10 Gebote bleiben doch noch. So, liebe Schwester, lieber Bruder, hältst du das Gebot des Sabbats? Nö. Da sagt doch Paulus ganz klar, ja nicht, nicht. Sonst sind wir aus der Gnade gefallen. Was? Wir halten das Gesetz, das Gebot des Sabbats nicht. Das ist ja eines der 10 Gebote. Und was sagt das Gesetz selber? Wenn ich alle Gebote halte und strauchle nur in einem, was ist dann passiert? Dann bin ich alle Gebote schuldig. Also, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn ich das Sabbatgebot nicht halte, tun wir alle nicht, ne? Dann sind wir das ganze Gesetz schuldig. Ne? Antwort, was ist mit den 10 Geboten? 10 Gebote sind verbunden mit einem unbarmherzigen Fluch und Verdammnis im Unterlassungsfall. Stimmt. Ja. Das kann nicht getrennt werden voneinander. Das ist die Sache. Also, aber jetzt schweigt der Herr. Wir danken auch.
Im Namen Jesu unsere Stunde beginnen.
Liebe Geschwister, der erste Freitag 1986. Eigenartig, ich hatte weiter studiert, Buche Esther, und zwar bis dorthin, das Letzte, das wir beachtet haben, war noch in Kapitel 4, die Verse 11 und 16. Kapitel 4, in Vers 11 lesen wir, Vers 10, da sprach Esther zu Hattak und entbot ihn an Mardokai mit der Mitteilung, alle Knechte des Königs und das Volk der Landschaften des Königs wissen, dass für einen jeden Mann oder Weib, der zu dem König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen wird, ein Gesetz gilt, nämlich, dass er getötet werde. Denjenigen ausgenommen, welchem der König das goldene Zepter entgegenreicht, dass er am Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr 30 Tagen nicht gerufen worden, um zu dem König hineinzugehen. Man berichtet es dem Mordokai. Und er sagt, lässt ihr ausrichten, Vers 14, denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Da ließ Esther dem Mardokai antworten, so und so. Ich lese nur Mitte Vers 16. Und alsdann will ich zu dem König hineingehen. Jetzt die Bemerkung. Was nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Kurz und bündig. Und jetzt kommt das Gewaltige. Kapitel 5. Und es geschah, am dritten Tage, habe ich bis jetzt noch nie beachtet, vieles, was am dritten Tag geschieht, haben wir schon beachtet.